genommen, ein paar graue Haare mehr, da wo es möglich ist. Der Mike hat nicht an den kleinen Ohren erkannt, als er versucht hat, Headset dran zu machen. Ja, genau. Waldemar Wink ist mein Name. Ich war einige Jahre hier in Hünfeld, bis es dann 2015 Richtung Österreich ging und dann auch weiter direkt nach Bad Hersfeld. Genau, für die, die mich nicht kennen. Bin hier mit meiner Familie, mit meiner Frau Cindy und mit meinen zwei Kindern Torben und die Tabitha. Genau, und es hat sich nicht nur äußerlich was geändert an mir, sondern es hat sich auch bei uns, bei uns einiges verändert und wir haben Ziele. Wir wollen nämlich als Inlandmissionare Richtung Bayern gehen und das ist auch etwas, was wir euch berichten möchten. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einfach mit euch einige Verse anschauen und hoffe sehr, dass das wirklich sehr ermutigend für euch wird. Ja. Ja, auf jeden Fall auch ganz liebe Grüße aus Bad Hersfeld und wahrscheinlich läuft auch der Livestream auch guten Morgen an euch. Genau. Und wir starten mit einer Frage. Oder ich möchte euch gerne eine Frage stellen. Und zwar, wenn ihr an Weltmission denkt oder an eine große Evangelisation, an welche Männer, welche Namen könnt ihr euch erinnern und an wen denkt ihr da? Wenn du dürft gerne, ich komme jetzt ein bisschen zur Ruhe und ihr seid jetzt dran, ihr dürft gerne einfach reinrufen. Welche Namen kennt ihr? Hudson Teller, Wilhelm Busch, Billy Graham. Wow. So, nochmal bitte. Ja, sehr gut, danke. Da war noch was. Okay, danke schön. Welche noch, das war jetzt überwiegend Kirchengeschichte, also interessant, Paulus hat keiner genannt. Der gehört auch dazu. Und vielleicht noch ein paar Namen mehr, die heute noch leben.
Rudi Joas.
Rudi Joas.
Franz
Silber. Sehr gut. Wilfried Block, genau, wer war noch? Matthias Strickert, wow, das sind unglaublich viele Namen, die ihr jetzt genannt habt. Ja, also man verbindet diese Männer mit Evangelisation und mit Weltmission. Soll ich euch mal verraten, von wem ich ein Fan bin? Oh, das ist jetzt ganz schön ungeistlich. Nein, ich werde es euch erklären. Also ich bin nicht ein Fan von diesem Mann, sondern einfach, wie Gott ihn begabt hat. Also ich bin wirklich begeistert. Das ist Ulrich Pazani. Ich bin sehr begeistert davon, wie er mit einer unglaublichen Begeisterung zu einer großen Gruppe reden kann, zu einer großen Menschenmenge und wirklich, dass es für alle ansprechend ist. Ja, er kann wirklich eine große Menge erreichen. Das ist wirklich eine große Gabe. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er das hat. Das sind große Männer, oder? Das sind wirklich, wow, das sind Männer Gottes. Mit ihnen schreibt Gott Geschichte. Ja? Und wenn ich mich dann mit ihnen vergleiche, dann denke ich, wow, komme ich mir ganz schön klein vor. Und dann frage ich mich manchmal, okay, bin ich Gott überhaupt wichtig? Ist mein Dienst überhaupt Gott wichtig? Und das, was ich tue, zählt das vor Gott, wenn ich mich mit diesen Männern vergleiche? Aber vielleicht stellst du dir auch manchmal solche Fragen und fragst dich, ja, inwieweit bin ich Gott wichtig? Inwieweit ist mein Dienst Gott wichtig? In der Evangelisation. Und wenn du dir solche Fragen stellst ab und zu, dann möchte ich dich heute ermutigen, dann bist du genau richtig hier, denn ich hoffe sehr, dass dieser Text, den wir uns heute, wird jetzt keine klassische Predigt, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, ich möchte gerne noch etwas über Missionsdienst erzählen, aber wir werden uns ein paar Sachen anschauen und ich hoffe sehr, dass es wirklich sehr ermutigend sein wird für euch. Und es ist, ich sage jetzt mal dein, dass dein Blick auf deinen Dienst und wie Gott dich sieht, etwas nachjustiert wird, ja, dass du wirklich einen klaren Blick bekommst, wie Gott dich sieht und wie Gott wirklich deinen Dienst sieht. Ja. Genau, und Predigttext wurde ja schon vorgelesen. Wir wollen uns heute mit dem Philipperbrief beschäftigen. Und Paulus schreibt hier wirklich interessante Dinge in die Philipper. Und zwei ermutigende Sachen möchte ich euch gerne weitergeben. Und bevor wir zum Predigttext kommen, schlagen wir erstmal Philipperbrief auf, aber Kapitel 1. Da finden wir nämlich die erste Ermutigung, und zwar im Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Aber ich lese ab Vers 1. Und da heißt es, da schreibt Paulus an die Philipper, Paulus und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich Gott bitte, bete ich mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und das tut ihr bis heute. Schauen wir uns nochmal den Vers 5 an. Wir überlesen das sehr oft und so, ja, aber schaut euch mal den Vers 5 nochmal an. Da heißt es, denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Wirklich vom ersten Tag an? Haben sich die Ersten, die sich dort bekehrt haben in Philippi, sind die sofort mit Paulus gezogen und haben mit ihm zusammen bombastische Predigten gehalten und haben ihre Häuser verlassen und alles, wo sie waren und haben Paulus geholfen? Das glaube ich nicht, dass er das meint und so, ja. Aber was meint er genau? Wie haben sie die Philipper ihm vom ersten Tag an geholfen am Evangelium? Und dazu müsste man, und ich nehme das jetzt einfach, setze das einfach voraus, dass ihr einiges aus Apostelgeschichte 16 kennt. Das ist nämlich Apostelgeschichte 16, da wird nämlich beschrieben, die bei BKO sind, die wissen das. Da wird beschrieben, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist. Und zwar, das ist eine unglaublich tolle Sache, denn das ist die erste Gemeinde, die von Paulus gegründet wird, auf den europäischen Kontinent. Ja, ich sage jetzt mal so, vielleicht könnt ihr mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, war das so, circa 52 nach Christus. Und wer waren die Ersten, die dort genannt werden, die dort zum Glauben kamen? Was? Lydia? Genau, und da war noch jemand mit einem netten Beruf. Der Kerkermeister, genau. Die Lydia, die Purpurhändlerin und der Kerkermeister, genau. Die zwei, also von denen wird zumindest berichtet, dass sie als erstes zum Glauben gekommen sind, ja. Und interessant ist, also ich lese nicht, dass die Lydia dann plötzlich in diesem apostolischen Team von Paulus mit dabei war und die sind weitergereist nach Korinth, nach Athen, sondern ich lese ein oder zwei wirklich tolle Verse, wo es steht, Lydia kam zum Glauben und hat sich taufen lassen, sie und ihr Haus. Und genauso war es auch beim Kerkermeister. Er kam zum Glauben, sein ganzes Haus, und er hat sich taufen lassen, er und sein ganzes Haus. Ja? Und mit dem Haus wird nicht das Gebäude gemeint, sondern das ganze Umfeld, in dem sie sich bewegt haben. Das ist erstens die eigene Familie, dann vielleicht die Arbeitskollegen, vielleicht Diener von Lydia, ja, die Wächter vom Kerkermeister, ja, und all die anderen, die noch dazu gehören. Wisst ihr, was die gemacht haben? Sie waren eine offene Tür für das Evangelium in ihrer Umgebung. Das ist ihr Dienst gewesen, ja, sofort von Anfang an. Also Lydia hat ja Paulus sofort in ihr Haus eingeladen, ja, der Kerkermeister hat ihn auch sofort an seinen Tisch. Das Evangelium wurde weiter gepredigt, die ganze Familie hat es gehört. Bei Lydia war das sogar so, dass sie war ja schon gottgläubig, ja. Sie war ja schon, Paulus hat sie ja getroffen am Fluss, da wo sich in Philippi die Leute getroffen haben zum Gebet, und sie glaubte schon an Gott. Nur das hat ihr nur gefällt, dieser eine Impuls, dass Jesus Christus der Messias ist, der Retter. Ja, und das ging dann weiter durch ihre Familie. Und das ist das Erste, was ich euch einfach mitgeben möchte. Ihr, die ihr zum Glauben gekommen seid, ja, euch, Gott hat euch errettet. Und ihr seid alle in einer Umgebung drin. Ja, und ihr seid diese eine Tür, durch die das Evangelium reinfließen kann in diese Umgebung, in euer Haus sozusagen, was es auch bedeutet, ja, eure Familie, eure Nachbarschaft, eure Arbeitskollegen, vielleicht die Kollegen beim oder die Fußballverein oder sowas, ja, da hat dieses Evangelium die Möglichkeit reinzukommen durch euch. Das ist das Erste, dass man wirklich, woran man denken müsste. Und das Zweite ist, und da kommen wir jetzt zu Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 17, da geht es darum, wie sieht das Leben oder wie sollte das Leben da aussehen. Ja. Und da schlagen wir Kapitel 2 auf. Genau, also Simon hat den Text ja schon vorgelesen, ich werde einfach nochmal Vers für Vers nochmal durchgehen und ich versuche bei den ersten Versen nicht so lange zu verweilen, mehr zu den letzteren zu kommen. Ja. Beim Vers 12 sagt Paulus den Philippern, meine Lieben, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. In manchen Übersetzungen klingt das ganz schön kompliziert und man weiß nicht genau, ja, müssen Sie jetzt irgendwie sich die Errettung erarbeiten oder was meint hier Paulus, ja? Und ich nutze einfach nur so einen kleinen Abschnitt aus der Hoffnung für alle, weil die trifft da das Ganze wirklich auf den Punkt. Da heißt es, ihr seid gerettet, das sagt Paulus zu den Philippern. Das ist Fakt. Ja, er war da, er hat das Evangelium verkündigt, er konnte an der Lydia und am Kerkermeister wirklich sehen, dass sie das angenommen haben und er konnte das wirklich sagen, ja, ihr seid gerettet. Und das soll sich aber an eurem Leben zeigen. Darum geht es, ja, darum geht es hier, dass man euer errettetes Leben sehen kann. Und wie zeigt man das am besten? Und da heißt es in der Hoffnung für alle, deshalb lebt nun auch in Ehrfurcht vor Gott und in ganzer Hingabe an ihn. Das ist wie ein errettetes Leben aussehen sollte. Ja? In Ehrfurcht vor Gott leben und wirklich in ganzer Hingabe. Genau. Und da sagt er, das soll bei euch Philippern zu sehen sein, dass die Umgebung euer errettetes Leben wirklich sehen kann. Ja, dass ihr wirklich zu Christus gehört. Und zwar so wie damals mit mir, als ich da war bei euch und jetzt umso mehr, wenn ich nicht da bin. Und Vers 13, natürlich lässt er sie so nicht stehen und Vers 13 ermutigt er sie nochmal, da sagt er, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm gefällt. Ja, Gott wirkt in euch und ihr braucht seine Hilfe. Ja, und ohne ihn, natürlich gibt es da keine Veränderung. Aber Gott bewirkt in euch, mit eurer Hilfe natürlich, aber er bewirkt in euch die Veränderung. Ja. Und Vers 14, da sagt er, wie das Leben, ein errettetes Leben auf keinen Fall aussehen sollte. Ja. Und dann sagt er in ganz kurzem Satz, tut alles ohne Murren, und Diskussion. Der Satz ist noch nicht fertig, das geht noch Vers 15 weiter. Aber Er sagt erstmal, wie das Leben, wie ein errettetes Leben nicht aussehen soll. Und die Betonung ist hier auf alles. Ja, tut alles. Genau, es geht nicht nur um ein bisschen, ein Teil von meinem Leben. Es geht auch nicht nur um ein Stückchen. Es geht auch nicht nur um einen Sonntag, sondern es geht um die ganze Woche. Es geht um dein ganzes Leben. Es geht um dein ganzes Wandel. Ja, und er sagt, tut alles ohne Murren. Und Murren wird hier, das ist wie eine negative Grundhaltung, die sich in dauernden Nörgeln äußert. Das soll nicht bei uns sein. Und vielleicht kennt ihr das, ja. Meistens sieht man das im Teenie-Alter, ja, wo die Teens dann sagen, ah, oh, schon wieder so viele Hausaufgaben. Oh, jetzt muss ich schon wieder hier Staub saugen in der Wohnung. Oh Mann, das ist wieder viel, viel Arbeit und sowas. Ja, das ist diese ständige Nörgeln und so, ja. Genau. Und ihr wisst ja, aber das können wir Erwachsene genauso. Aber den Teens, die haben das, was ihr auf dem Herzen liegt, das sagen sie dann auch, lassen sich gleich raus. Diese negative Haltung lassen sie gleich raus. Wir haben gelernt, schön zu lächeln, aber im Herzen trotzdem zu murren und so, ja. Und das haben wir gelernt. Und Paulus sagt, das soll aber bei uns im Leben nicht sein. Ein errettetes Leben sieht nicht so aus, nach außen. Und dann sagt er auch dazu, ohne Diskussion, oder in anderen Übersetzungen steht, ohne Zweifel. Und da ist die Vorstellung einer Auseinandersetzung und Streitigkeiten vor Gericht. Also das ist die Vorstellung von Paulus. Das fängt schon bei kleinen Sachen an, wo man sich die Schuld zuweist. Ja, du hast das getan, du hast mir das angetan und hättest du nicht das, ja, und eigentlich bist du schuld. Und so wie es vor Gericht eigentlich geht, ja, man weist sich die Schuld zu. Und auch so soll es nicht sein. Bei uns im Leben und bei uns in der Gemeinde. Und so soll das errettete Leben nicht aussehen nach außen. Natürlich auch im Herzen, aber so soll es nicht gesehen werden, ja. Aber er macht hier nicht einen Punkt, sondern er sagt dann, wie es aussehen soll. Ja? Im Vers 15 geht es nämlich weiter. Vers 14 heißt es, tut alles ohne Murren und Diskussion. Und in Vers 15, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten, indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt. Paulus sagt, ihr sollt als untadelige Kinder Gottes leuchten in der Welt. Ja? Und mit lauter wird jetzt nicht gesagt, ja, ihr sollt jetzt komplett sündenfrei sein. Also ich glaube, das schafft keiner hier. Das ist verständlich, dass das nicht gemeint ist. Aber es geht darum, dass man nicht, dass unser Leben, unsere Taten, unser Handeln nicht verwässert wird und nicht vermischt wird mit den Taten der Menschen, die Gott nicht kennen. Und es soll ein Kontrast zu sehen sein. Und er benutzt hier wirklich ganz klares Bild, ganz deutliches Bild. Also erst gestern habe ich mich, als ich nochmal die Predigt durchgegangen bin, da habe ich rausgeschaut und der Mond, der war nicht zu übersehen und so, ja. Ist alles dunkel, ja. Und dann scheint da so eine helle Kugel und so, ja. Und das gibt da richtig einen gewaltigen Kontrast. Ja. Nimmt man sie weg, ist alles dunkel. Kommt sie und dann sieht man wirklich Dunkelheit und Licht, ja. Mit ihren Umrissen. Und auch die Sterne, die dann dazugehören. Und er sagt, ihr sollt diese Sterne sein, ihr sollt so leuchten wie dieser Mond in dieser dunklen, verdrehten und verdorbenen Gesellschaft. Und vielleicht, es gibt einige Beispiele zu erwähnen, ja, also, aber gestern war ich schockiert von einer Sache, die ich mir kurz angeschaut habe, dass die evangelische Kirche, ich hoffe, dass ich das so sagen kann, aber ich persönlich bin etwas schockiert. Es ist ja schon so, dass lesbische Pastoren arbeiten und so in der evangelischen Kirche. Aber in Berlin habe ich zum ersten Mal einen Gottesdienst gesehen, wurde live übertragen und da waren nur Homosexuelle da. Und von der Kanzel wurde gepredigt, also nicht Homosexualität ist Sünde, sondern Homophobie ist Sünde. Das muss man sich vorstellen. Ja, es ist ein Bischof in der evangelischen Kirche. Und einfach nur, damit man merkt, also da kann man echt auch andere Beispiele nehmen. Ja, nicht nur aus dem geistlichen Bereich, sondern wie Menschen leben, wie Menschen handeln. Und wir sind in einer dunklen Zeit. In einer verdrehten und verdorbenen Gesellschaft. Und ja, umso mehr sollten wir leuchten, wirklich. Ein Kontrast darstellen zu dieser Dunkelheit. Warum ist das so wichtig? Ja, die eine Sache ist ja ganz klar. Also Gott möchte, dass ich ein geheiligtes Leben lebe, ja. Gott möchte mich verändern und er möchte mich in meinem Leben Jesus Christus immer ähnlicher machen. Das ist klar und offensichtlich. Und für Paulus ist noch eine Sache ganz wichtig, ein praktischer Grund. Denn das Evangelium wird sich nur verbreiten, wenn die Menschen sehen, dass es uns verändert. Dann ist es erst anziehend. Und dann erst, wenn es wirklich leuchtet und es einen Kontrast gibt, ist es wirklich anziehend für andere Menschen. Paulus macht den Wert, oder ja, das werden wir gleich in Vers 16 sehen, Paulus macht den Wert seines Dienstes abhängig von dem Dienst der Philippa. Den Satz müsst ihr euch wirklich merken. Paulus macht den Wert seines Dienstes abhängig von dem Dienst der Philippa. Wenn es nämlich keine Veränderung gibt, also Paulus schaute immer zu, dass das Evangelium, da wo er war, wenn er gepredigt hat, ja, wenn einige zum Glauben kamen, dass für ihn war es wichtig, dass das Evangelium greift, dass es diese Menschen wirklich verändert in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit. Und erst dann wird es wirklich, tragen sie das feurig weiter. Und erst dann ist es wirklich anziehend für ihre Umgebung. Ja? Und erst dann hat es überhaupt Frucht, was Paulus tut. Und da kommen wir, ja, oder zum Beispiel, wenn ich sage, ja, wir schauen uns mal Vers 16 an. Ja, dann ist es leichter vielleicht. Dann werdet ihr am Tag, an dem Christus wiederkommt, Grund meiner stolzen Freude sein, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Dann werdet ihr am Tag, an dem Christus wiederkommt, Grund meiner stolzen Freude sein. Ja, also es geht nicht darum, dass Paulus Jesus Christus zeigen möchte, hier, guck mal, wie die sind und ich war der Gründer, ja, ich war verantwortlich, sondern wenn Christus kommt und diese Philippa sieht, wie sie leben, voller Veränderung, ja, und brennend für ihn und verändert im Charakter, in der Persönlichkeit, dann wird er sagen, schau mal, das sind deine Kinder, ich bin stolz und ich freue mich mit dir. Und dann sagt er, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Schaut mal, wenn nämlich diese Lydia und der Kerkermeister gesagt hätten, ja Paulus, danke, wow, wir haben jetzt das Evangelium gehört, das ist schön, wir haben das Heil, wir glauben und ja, jetzt warten wir einfach, ja, machen unser einfach leben einfach weiter so. Genau, kümmern uns nicht um andere, kümmern uns auch nicht um Veränderung, also dann wird das Evangelium nicht greifen, dann wird es nicht wachsen, die Gemeinde wird nicht wachsen, ja. Und eher stagnieren und komplett aufhören. Wenn das nämlich geschehen würde, dann wäre Paulus vergeblich und umsonst gelaufen und gearbeitet. Ja. Und er benutzt das Wort kenos hier, das heißt leer. Ja, das griechische Wort kenos. Und im übertragenen Sinn bedeutet es, dann wäre sein Dienst an den Philippern total nutzlos, zwecklos und ohne Wirkung. Aber Gott sei Dank war das bei den Philippern anders. Ja? Und vielleicht versteht ihr auch, wenn er so ringt im Gebet um Korinth, ja, weil da war es wirklich ganz schön an der Grenze und so, ja, weil da hat er wirklich gekämpft und gerungen, er hat ihn geschrieben, er hat sich wirklich gesorgt um sie. Und bei den Philippern war das, Gott sei Dank, war große Veränderung da, ja. Und deswegen war der Dienst von Paulus wirklich sinnvoll und sehr fruchtvoll. Und wisst ihr, mir ist das selber persönlich noch mal so richtig deutlich geworden. Wir machen ja bei uns in der Gemeinde in Bad Hersfeld auch Insider-Kurse. Also Insider, jemand, der einfach jetzt in Bezug auf Christus, der einfach Christus kennt in seiner Umgebung, ja, wo andere Menschen ihn vielleicht nicht kennen. Ja, das ist einfach vielleicht so eine kurze Erklärung. Und wir schauen uns an, wie kann ich mich in meiner Umgebung verhalten und wie kann ich als in meiner Umgebung einfach leben, sodass mein Leben ansteckend wird für meine Umgebung, ja, sodass sie an mir Christus sehen und auch wirklich irgendwann auch zum Glauben kommen. Ja. Und Abend für Abend, als wir uns getroffen haben, wurde mir so deutlich nochmal, dass das Evangelium und Heiligung wirklich Hand in Hand laufen. Ja. Das kann man nicht voneinander trennen. Ja, wenn man in meinem Leben man nicht sehen kann, dass ich verändert bin durch das Evangelium, durch Jesus Christus, dann ist es nicht anziehend. Und dann kann ich reden, so viel ich will. Dann greift das auch nicht. Ja. Und das ist mir so bewusst geworden. Und genau. Es ist unglaublich wichtig, dass man an mir sehen kann, dass das Evangelium mich sehr verändert, dass Christus mich verändert für meine Umgebung. Und Gott sei Dank war das bei den Philippern so. Und im letzten Vers, Vers 17, da gibt Paulus noch oder gebraucht Paulus noch ein Bild einer Opferzeremonie. Und das ist unglaublich ermutigend für die Philipper und ich hoffe auch für uns. Ja. Wir lesen noch mal diese Verse. Ich lese mal aus einer anderen Übersetzung. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über den Opfer und den priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und Vers 18, gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Paulus benutzt hier ein Bild einer Opferzeremonie. Und zwar geht es hier um ein Brandopfer und ein Trankopfer. Ja? Und bin vielleicht ein sehr guter Prophet, wenn ich sage, dass heute super Wetter ist und einige werden mit Sicherheit grillen heute. Ja, und vielleicht ein paar leckere Würstchen oder Steaks. Und dann müsst ihr auch Feuer machen, damit das Fleisch wirklich schön durch ist. Aber hier geht es um mehr. Das ganze Tier, das Opfer, muss komplett verbrannt werden. Und es muss ein gewaltiges Feuer geben. Und es braucht Zeit und da muss Holz oder was weiß ich was nachgelegt werden, damit das Tier wirklich verbrennt. Und während das Tier das Opfer auf dem Altar verbrennt, kommt der Priester mit dem Trankopfer. Das ist unterschiedlich, manchmal ist es ein Viertel Liter Wein oder manchmal mehr, das ist auch von der Größe des Tieres abhängig. Und in einer zeremoniellen Handlung schüttet er es auf das Brandopfer. Ich zeige das mal einfach, damit es so ein bisschen einprägsam ist. Ja, ungefähr so, ja. Also ich zeige das mal so, ja. Ja, so ungefähr. Sag's nochmal. Ja. Und es verdampft sofort. Und jetzt die Frage an euch. Es ist ja schon eigentlich offensichtlich, ja. Was ist das größere Opfer hier? Das Brandopfer oder das Trankopfer? ist eigentlich offensichtlich das Brandopfer. Ja, das braucht Zeit, da liegt ein ganzes Tier drauf und das Trankopfer ist einfach nur so ein paar Sekunden und sowas. Ja. Das Brandopfer ist das eigentliche Opfer hier. Auf das Brandopfer kommt es an im Endeffekt. Und was will Paulus mit diesem Bild zeigen? Ich weiß, das ist nicht nur das, sondern man kann auch, aber dieser Gedanke war für mich einfach wichtig, das euch weiterzugeben. Was steht hier für welchen Dienst? Welches Opfer steht für den Dienst von Philippern? Und welches Opfer steht für den Dienst von Paulus? Das könnt ihr gerne sagen, vielleicht. Was denkt ihr? Ja? Genau, dankeschön. Ist unglaublich, oder? Der Dienst des Apostels, dieses großartigen Apostels, ist nur, in Anführungszeichen, das Trankopfer, die kleine Zugabe. Und natürlich ist es nicht nur sein Dienst, sondern hier geht es auch, dass sein Leben beendet wird. Ja? Und er wird ausgeschüttet komplett als Trankopfer. Aber damit ist wirklich alles inbegriffen, auch sein Dienst. Und ist euch das klar, was das wirklich bedeutet? Das, was du machst, wie du lebst, sogar schon als junger Gläubiger, und das ist egal, ob es erfolgreich ist oder nicht, das ist, worauf es wirklich ankommt. Und das ist wirklich der Schlüssel. Und das ist das eigentliche Opfer und der eigentliche große Dienst. Der Dienst von Paulus, der gehört dazu. Ist aber in dem Fall eigentlich das Kleinere. Und wenn die Philipper das nicht umsetzen, dann ist der Dienst von Paulus vergeblich. Ja, wenn es kein Brandopfer gibt, dann gibt es auch kein Trankopfer. Dann ist nämlich vergeblich, dann ist er vergeblich gelaufen und hat umsonst gearbeitet. Warum ist es so wichtig zu wissen? Wenn wir an Evangelisation denken oder an Mission, dann denken wir an Apostel Paulus oder wir denken an all die Namen, die ihr genannt habt, ja, mit denen Gott scheinbar Geschichte schreibt. Und er schreibt mit ihnen Geschichte, das stimmt. Oder auch an Pazani, den ich auch genannt habe. Und wisst ihr, der Dienst von Pazani ist sehr wichtig und von all den Männern, die ihr genannt habt. Aber es ist nur, in Anführungszeichen, ein Trankopfer, das auf euer Opfer und euer Opfer eures Dienstes gesprengt wird. Ja? Und wenn wir schon bei Pazani sind, er selber, also ihr wisst ja, in Bad Hersfeld sollte ja eigentlich eine große Evangelisation stattfinden mit Ulrich Pazani. Es ist leider nicht dazu gekommen wegen Corona. Aber es gab da einen Vorbereitungsabend, wo er selber persönlich da war. Und aus meiner Erinnerung, das war wirklich schön, das nochmal zu sehen, wie er ein paar Dinge erklärt hat. Er hat erstmal einen Kreis gemalt und dann hat er gesagt, das seid ihr. Das ist ein Riesenkreis und ihr seid die Gastgeber dieser Evangelisation. Und ich erwarte von euch, dass ihr da seid, an diesen 4 oder 5 Abenden, ja, wenn er da ist. Genau, dann hat er einen ganz kleinen Kreis gemalt und dann sagt er, das werden die Leute sein, die durch einen Flyer oder durch die Zeitung oder online oder so, ich sage jetzt mal so zufällig, also Zufälle gibt es nicht, aber einfach ohne, dass jemand sie persönlich eingeladen hat, ja, dazukommen. Und das ist weniger als 5%. Das ist ein ganz kleiner Kreis. Und dann hat er einen mittleren Kreis gemalt, so 20 bis 25%. Und er sagte, das werden die Menschen sein, die ihr mitbringen werdet. Und die ihr eingeladen habt und die ihr vielleicht abholt und die ihr persönlich mitbringen werdet. Und wisst ihr, das sind auch die Menschen, oder das ist auch der Kreis, wo das größte Potenzial ist, dass sie auch wirklich an dem Abend Ja sagen zu Christus. Wisst ihr warum? Weil sie euer Leben gesehen haben. Deswegen sind die dann überhaupt da. Ja? Dass sie das Leben von euch, vielleicht Familienangehöriger, vielleicht Nachbar, vielleicht Arbeitskollege, vielleicht bist du in einem Verein, ja, dass sie gesehen haben, dass das Evangelium und dieser Jesus Christus dein Leben wirklich verändert hat. dass du ein veränderter Mensch bist. Und sie wurden neugierig und sie haben mit euch gesprochen und jetzt wollten sie nochmal das klare Evangelium hören. Und manchmal braucht man nur noch einen Impuls, einfach nur mal das Evangelium erzählt, wie Paulus bei Lydia. Ja? Genau, das war nur ein Impuls, das waren vorbereitete Menschen sozusagen, die dann einfach Ja zu Christus sagen. Wenn du kein verändertes Leben aufweist, nimmt keiner deine Einladung an. Wofür? Wofür, wenn man an dir nicht sehen kann, dass das Evangelium wirklich dich zum Positiven, zum Guten verändert? Wenn du wirklich Einfluss hinterlässt, ja. Keiner wird auch die Bücher lesen, die du weitergibst, denn die Bücher verändern dich ja selber nicht. In der Weltmission ist das, was du machst, was ich mache, was du machst, sehr wichtig und spielt die entscheidende Rolle. Und das ist das eigentliche Brandopfer. Und wisst ihr, es wird nur leicht vergessen, weil die anderen was Besonderes sind. Weil wir immer an diese Männer denken. Ja, und Gott sei Dank, dass wir solche Männer haben. Gott sei Dank, dass Gott sie erwählt, dass Gott sie begabt und dass sie dienen. Aber es kann uns wirklich sehr entmutigen, weil wir denken nur an die Leute und denken nur, das ist die Evangelisation und nehmen auch ihre Prinzipien. Und das ist gerade wirklich das Schädliche, ja. Wir nehmen ihre Prinzipien der Evangelisation und benutzen das in unserem Umfeld. Und das ist eine Katastrophe. Ja, weil ob ich hier in der Kanzel stehe oder irgendwo anders das Evangelium erzähle oder ob ich das Evangelium, mein Zeugnis in 3, 10 oder 15 Minuten auswendig gelernt habe, das ist gut, wenn ich rausgehe und evangelisiere, aber das ist nichts in meiner Umgebung. Da habe ich ganz andere Prinzipien, da muss ich leben. Ja, da komme ich gleich nochmal dazu, was es wirklich bedeutet, aber das sind falsche Prinzipien. Und wenn du dann sich wunderst, warum es nicht funktioniert, dann überdenke deine Vorgehensweise. Das kann uns wirklich sehr entmutigen, dann komplett damit aufzuhören. Und wir denken, ja, was kann ich schon, ja, Pazani kann das super, ich nicht. Aber es ist einfach sehr wichtig zu wissen, dass ich wichtig bin für Gott und meinen Dienst. Und wisst ihr, bei Paulus ist es wirklich super spektakulär. Ja? Er zieht von einer Stadt in die andere, redet oder predigt seine Botschaft. Menschen kommen zum Glauben, er sieht unglaublich viel. Aber euer Dienst ist nicht so spektakulär. Ja? Wir begegnen immer denselben Menschen. Ja? Jeden Morgen stehst du auf, gehst in die Schule oder zur Arbeit, du begegnest denselben Menschen. Du stehst morgens auf und siehst dieselbe Familie. Du, ja, deine Arbeitskollegen, ja, deine Nachbarn. Genau. Aber das ist auch die große Chance, all diesen Menschen mit einem veränderten Charakter zu begegnen. Ein Pazani, der kommt, hat seine 5 Abende und geht wieder. Ich habe keine Ahnung, wie er lebt, ja. Aber du hast die Chance, den Menschen mit einem veränderten Charakter zu begegnen in deinem Alltag. Zum Beispiel mit Liebe. Das ist total Mangelware heutzutage, Liebe, wirklich wahre Liebe. Ja? Oder Vergebung. Also das Wort Vergebung höre ich fast überhaupt nicht in meinem Umfeld. Ja? Sowas wie Entschuldigung. Das ist leicht zu sagen, aber Vergebung ist sogar leider auch in unseren in Gemeindekreisen schon fast nicht mehr, wird schon nicht mehr gebraucht. Aber das ist zutiefst biblisch und ich darf Vergebung aussprechen und ich darf auch um Vergebung bitten und nicht einfach, ja, entschuldige und so, ja, oder ach, was weiß ich was. Jesus vergibt uns auch. Oder ich komme nicht zu ihm und sage, ja, entschuldige Jesus und so, ja. So rede ich nicht mit ihm, ich bitte ihn um Vergebung. Oder auch die ganzen wertvollen Beziehungen, die wir schon seit Jahren pflegen. Wisst ihr, ihr seid unersetzbar. in dem Umfeld, in dem ihr seid. Kein anderer kann euch ersetzen, weil ihr habt schon so viel Zeit in diese Beziehung investiert. Ja, ich kann euch nicht ersetzen. Ich müsste wieder anfangen mit Kennenlernen, mit Vertrauen gewinnen und sowas. Ihr habt schon jahrelang investiert in eure Beziehungen und seid genau richtig dort. Es ist sehr wichtig, dass du deine Rolle in der Mission und in der Evangelisation siehst und sie auch wirklich einnimmst. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, sondern wirklich bewusst einzunehmen. Es ist schön, morgens aufzustehen und zu wissen, Gott kann mich genau da, wo ich bin, gebrauchen heute. Und da wird dieser unspektakuläre Alltag plötzlich viel spektakulärer, weil ich weiß, Gott kann mich gebrauchen und gebraucht mich in meinem Alltag. Die anderen sind dazu da, um uns dabei zu helfen. Ja, es ist schön, dass die anderen da sind. Aber nicht nur das ist Evangelisation, sondern die Hauptarbeit findet in deinem Umfeld statt. Und das ist deine einzigartige Rolle, die du einnehmen darfst. Und ich hoffe, dass das dich vielleicht korrigiert, vielleicht einfach herausfordert, vielleicht ermutigt, zu begreifen, dass Gott deinen Dienst und dich wirklich als sehr wertvoll sieht und gebrauchen möchte und auch gebraucht, ja, in deiner Umgebung. Und ich hoffe, dass du wirklich nach Hause gehst und einfach das Ganze durch den Kopf gehen lässt und so. Das bin ich eine offene Tür. Bin ich so ein Mensch in meiner Umgebung, wo Christus immer sichtbarer wird? Und bin ich derjenige, durch den wirklich Jesus das Evangelium wirklich reinkommen kann in meiner Umgebung? Oder blockiere ich das vielleicht und bin ich eine Tür, die zu ist? Ich hoffe, dass du eine offene Tür bist. Genau. Und ich hoffe, dass das einfach euch ermutigt. Amen.